guten Morgen. Ich bete noch. Vater im Himmel, bitte hilf uns, wenn wir die Bibel studieren. Bitte wirk durch den Heiligen Geist und nimm dein Wort und pflanze es wirklich ganz tief in uns. Bitte lass uns dich erkennen und form uns, so wie du uns haben möchtest. Amen. Wer kann, möge bitte aufstehen. Ich lese aus der Bibel vor, aus Gottes Wort, aus dem Buch Hosea, das 5. Kapitel. Hört dies, ihr Priester und du Haus Israel, achte darauf und du Königshaus horche, denn euch droht das Gericht, weil ihr eine Schlinge geworden seid für Mizpa und ein ausgebreitetes Fangnetz auf dem Tabor. Die Abtrünnigen haben die Verdorbenheit weit getrieben, aber ich habe ihnen allen eine Züchtigung zugedacht. Ich kenne Ephraim wohl und Israel ist von mir nicht verborgen. Ich weiß, dass du Ephraim jetzt Hurerei getrieben hast, dass Israel sich verunreinigt hat. Ihre Taten erlauben ihnen nicht, zu ihrem Gott umzukehren, denn ein Geist der Hurerei ist in ihren Herzen und den Herrn erkennen sie nicht. Aber Israels Stolz wird sich als Zeuge gegen ihn erheben und Israel und Ephraim werden fallen durch eigene Schuld. Auch Juda wird mit ihnen fallen. Mit ihren Schafen und mit ihren Rindern werden sie kommen, um den Herrn zu suchen, aber sie werden ihn nicht finden. Er hat sich von ihnen entfernt. Sie sind dem Herrn untreu geworden, denn sie haben fremde Kinder gezeugt. Jetzt wird der Neumond sie fressen, samt ihren Erbteilen. Stoßt in die Posaune in Gibea, in das Schofahorn in Rama, schlagt Lärm in Bet-Aven. Nimm dich in Acht, Benjamin. Ephraim soll zur Wüste werden am Tag der Züchtigung. Was ich den Stämmen Israels angekündigt habe, das kommt gewiss. Die Fürsten Judas sind denen gleich, welche die Grenzen verrücken. Über sie will ich meinen Grimm ausschütten wie Wasser. Ephraim wird unterdrückt, zerschlagen im Gericht, denn er ist willig Menschengeboten gefolgt. Ich aber wurde für Ephraim wie eine Motte und für das Haus Juda wie ein nagender Wurm. Und als Ephraim seine Krankheit sah und Juda sein Geschwür, da lief Ephraim nach Assyrien und sandte zum König Jareb. Er aber kann euch nicht heilen und das Geschwür nicht von euch nehmen. Denn ich bin wie ein Löwe gegen Ephraim und wie ein junger Löwe gegen das Haus Juda. Ich zerreiße und gehe davon und nehme weg, dass niemand retten kann. Ich werde davon gehen, an meinen Ort zurückkehren, bis sie ihre Schuld erkennen und mein Angesicht suchen werden. In ihrer Drangsal werden sie mich ernstlich suchen. Danke, nehmt bitte wieder Platz. Kennst du Gott? Kennst du Gott? Das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen. Wir werden uns zunächst ansehen, was das Anliegen des Propheten ist. Dann werden wir uns mit Sünde, mit Gericht und mit Gottes Treue und seiner Gnade beschäftigen. Und am Ende mit unserer Situation. Gottes Anliegen. Ihr habt das Buch gelesen und ihr werdet euch vielleicht fragen, warum schreibt der Prophet überhaupt? Was ist da das Thema? Und weil wir nicht allzu große Abschnitte vom Buch Hosea auf einmal betrachten, ist es wichtig, dass wir das gesamte Bild nicht aus den Augen verlieren. Es darf nicht sein, dass es uns am Ende so geht, dass wir den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Deswegen beginne ich sehr weit im Alten Testament, aber die Kurve ist nicht allzu groß, hoffe ich. Ich hoffe, ihr haltet das aus, aber es ist hilfreich, glaube ich. Ihr wisst, oder viele von euch wissen, dass Gott einen Bund mit Abraham geschlossen hat. Und er hat zugesagt, dass seine Nachkommen ein großes Volk sein werden. Der Enkel Abrahams, Jakob, zog mit seiner Großfamilie wegen einer Hungersnot nach Ägypten. Und dort wuchs die Familie zu einem großen Volk. Und als das Volk dort versklavt wurde, hat Gott das Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei in das Land geführt, das er ihm geben wollte. Und auf dem Weg in dieses Land hat Gott einen weiteren Bund geschlossen, den Bund mit Mose, und er hat Gesetze gegeben und er hat angekündigt, was passieren wird, wenn das Volk diesen Bund bricht. Und nachdem das Volk dann bereits viele Jahre in diesem neuen Land gelebt hat, hat die Zeit begonnen, in der es von Königen regiert wurde. Und schon nach dem dritten König kam es zur Spaltung des Reiches. Es gab das Nordreich, das hieß auch Israel oder auch Ephraim, und es gab das Südreich, das hieß Juda oder auch Benjamin. Hosea war ein Prophet des Nordreichs, und zwar zu einer Zeit, als dort Friede und Wohlstand geherrscht haben. Es ging dem Nordreich, dem Volk Israel, also gut, doch während die Umstände für das Volk sehr angenehm waren, ist was passiert, das den Dienst des Propheten notwendig gemacht hat. Was war das Problem? Ihr habt sicher schon bemerkt, dass es in diesem Buch stark um die Themen Sünde, Gericht geht und um das Thema Untreue gegen Gott. Worin hat diese Untreue bestanden? Die Menschen des Nordreichs mussten in das Südreich ziehen, nach Jerusalem, um Gott dort anzubeten und um dort zu opfern. Und die Könige des Nordreiches haben diese geistliche Abhängigkeit nicht so gern gesehen. Deswegen war es ihnen nur willkommen, dass in ihrem Reich auf den Bergen, auf den Erhebungen, auf den Höhen, Kultstätten für den Gott Baal, Götzen Baal eingerichtet waren. Und es ist daher nicht verwunderlich, dass kein einziger der Könige des Nordreichs etwas gegen diese Kultstätten unternommen hat. Das Problem war also, dass das Volk dem einzig wahren Gott, dem Gott, der es aus Ägypten, aus der Sklaverei geführt hat, untreu geworden ist. Und das war der Grund für den Dienst des Propheten. Wir haben vor einigen Wochen gehört, dass Gott dem Propheten einen ganz unfassbaren Auftrag gegeben hat. Der Prophet Hosea sollte Gomer heiraten, eine Hure, eine Frau, von der er gewusst hat, dass sie ihm untreu sein wird, dass sie die Ehe brechen wird. Gott ist in einer Bundesbeziehung mit dem Volk Israel, in einer Bundesbeziehung wie der Ehe. Und die Ehe zwischen Hosea und der untreuen Gomer, die soll veranschaulichen, dass Israel die Bundesbeziehung zu Gott bricht. Aber nicht nur die Untreue des Volkes soll durch diese Ehe sichtbar gemacht werden, sondern noch was anderes. Wir können gut nachvollziehen, wie es Hosea gegangen sein muss in dieser Ehe, wie er unter der Untreue gelitten haben muss, unter der Untreue seiner Frau. Gott zeigt dem Volk Israel und er zeigt uns, wie es ihm geht, wenn wir untreu sind, wenn das Volk Israel untreu war. Er zeigt uns, und das ist mir wirklich wichtig, das zu betonen, er zeigt uns und will, dass wir verstehen, dass wir Gott regelrecht das Herz brechen, wenn wir untreu sind und ihm den Rücken kehren und andere Götter anbeten. Aber Gott möchte noch was zeigen. Gomer war Hosea, also untreu. Sie bekommt drei Kinder, von denen wahrscheinlich nur eines wirklich von Hosea war. Und sie hat zahlreiche Liebhaber und verlässt ihn, obwohl ihr bei Hosea nichts gefehlt hat. Und bei diesen Liebhabern geht es ihr schlecht. Sie gerät in Sklaverei und da gibt Gott Hosea den Auftrag, Gomer aus der Sklaverei frei zu kaufen und sie zu lieben. Hosea ist wie Gott seinem Bund treu, und zwar aus Gnade und Erbarmen und aus Liebe, wie wir sehen in Hosea 2,21 bis 22 und 3,1. Genauso wie Gott seinem Bund mit dem Volk Israel treu ist. Aus Gnade, aus Erbarmen und aus Liebe. In den ersten drei Kapiteln sehen wir also zunächst die Sünde des Volkes. Das ist die Untreue von Gomer. Dann sehen wir Gottes Züchtigung, Gericht oder seine Erziehungsmaßnahme. Und das geschieht, indem er Gomer die Folgen ihrer Untreue tragen lässt. Und schließlich sehen wir Gottes Treue und Gnade, indem Hosea Gomer aus der Sklaverei freikauft und als seine Frau liebt. Und dieser Zyklus, dieser Ablauf, zuerst wird beschrieben die Sünde, dann wird beschrieben das Gericht und am Schluss sehen wir die Treue und Gnade von Gott. Die wiederholt sich jetzt bis zum Ende immer wieder in diesem Buch. Ich glaube viermal, aber da könnte man drüber diskutieren. Aber es wiederholt sich jedenfalls immer, aber immer mit anderen Schwerpunkten. Und nach der Veranschaulichung seiner Botschaft durch das Leben des Propheten in den ersten drei Kapiteln beginnt der Prophet ab dem vierten Kapitel diese Botschaft zu predigen. Der Prophet beschreibt in Kapitel 4 und auch noch am Anfang von Kapitel 5 die Sünde des Volkes, die Untreue des Volkes und auch die Folgen davon. Und dann weiter im fünften Kapitel kündigt Hosea Gottes Gericht an, Gottes Gericht über das Volk Israel wegen der Untreue, diese Züchtigung, diese Erziehungsmaßnahme. Und ganz am Ende von Kapitel 5 finden wir einen Hinweis auf Gottes Treue, auf seine Gnade. So funktioniert also das Buch. Ich glaube, es ist wichtig, wenn wir das in Erinnerung behalten, weil das wird uns noch viele Wochen begleiten. Bitte verzweifelt's nicht, es ist immer der gleiche Ablauf. Die Sünde wird beschrieben, das Gericht wird angekündigt und dann kommt ganz eindeutig Gottes Treue und seine Gnade. Okay, Israels Sünde, Gottes Gericht und Gottes Treue und Gnade. Mauritz und Alexander haben in den vorigen Sonntagen schon über Israels Sünde gepredigt. Sie haben uns erklärt, was da an Sünde beschrieben wird im Kapitel 4. Und deswegen kann ich mich kurz fassen und das nur noch einmal zusammenfassen. In 4.1 lesen wir, dass Gott sein Volk anklagt. Und in 5.3 lesen wir, dass Gott ganz genau weiß, wo die Probleme liegen. Denn er kennt sein Volk und nichts ist ihm verborgen. Gottes Anklage beginnt mit dem, was er sich in erster Linie von seinem Volk wünscht, was er in erster Linie bei seinem Volk sucht und nicht findet. Es fehlt dem Volk an Wahrheit, an Liebe und an Gottes Erkenntnis. Mit Wahrheit ist Wahrhaftigkeit gemeint oder Ehrlichkeit oder Zuverlässigkeit und auch Treue. Also Qualitäten, die für jeden Umgang mit Mitmenschen notwendig sind, ohne die Beziehungen ganz unmöglich sind. Und eine weitere Qualität, die für jede Beziehung ganz unerlässlich ist, die fehlt auch, und das ist die Liebe. Und das Dritte, das fehlt, ist die Gotteserkenntnis. Mit Gotteserkenntnis ist nicht gemeint, zu wissen, dass Gott da ist oder einfach irgendetwas von Gott zu wissen, auch nicht eine gewisse Ehrfurcht vor ihm zu haben, auch wenn all das natürlich sehr wichtig ist. Gemeint ist aber aufgrund einer lebendigen, also einer wirklich gelebten und auf ihn ausgerichteten Beziehung, Gott zu kennen. Man könnte, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, man könnte es Beziehungskenntnis nennen, aber vielleicht ist es leicht zu merken, wenn es das Wort noch nicht gibt, Beziehungskenntnis. Weil diese drei Qualitäten fehlen, breitet sich Schlechtigkeit im Land aus. Und das lesen wir im zweiten Vers, in Kapitel 4. Und das sehen wir an der Rücksichtslosigkeit, an der Unehrlichkeit, an der Gewalt, an der Gier und an den sexuellen Ausschweifungen. Und all das hat Folgen. Sünde hat immer Folgen. Und diese Folgen zeigen sich am Niedergang des Landes. Und auch an den ganz persönlichen Auswirkungen auf die einzelnen Menschen im Volk Israel. Das sehen wir im dritten Vers, im vierten Kapitel. Die Menschen leben ausschweifend, doch erleben sie all das als unbefriedigend. Und es trübt ihr Denken. Sie essen und werden nicht satt, lesen wir im zehnten Vers. Hurerei und Wein rauben ihnen den Verstand, im elften Vers. Und weil sie aufhören, klar zu denken, suchen sie Orientierung für ihr Leben nicht bei Gott und in seinem Wort, sondern in Wahrsagerei. Zwölfter Vers im vierten Kapitel. Doch es gab noch ein weiteres Problem. Schon in Kapitel 4 hat Hosea die Priester besonders scharf kritisiert, weil sie das Volk nicht auf Kurs gehalten haben. Die Aufgabe der Priester war nicht nur Opfer zu bringen, sondern auch das Volk zu lehren. Sie hätten das Volk auf Kurs halten sollen. Und zu Beginn von Kapitel 5 werden die Priester wieder genannt und das ganze Volk und auch das Königshaus. Hosea macht deutlich, dass Gott sie alle, das ganze Volk Israel, als Bedrohung für Menschen ansieht, die Gott wirklich suchen. Weshalb sind sie eine Bedrohung? Gottes Volk, das ein Segen für die Welt sein sollte, ist selbst zu einer Schlinge und zu einem Fangnetz für Menschen geworden, die Gott suchen. Und zwar, weil sie auf Mizpah und auf dem Berg Tabor Kultstätten für Baal eingerichtet haben. Die zwei Orte werden genannt, obwohl es auch an anderen Stellen Kultstätten gegeben hat, die zwei Orte werden genannt, weil sie eine besondere Anziehungskraft für die Menschen gehabt haben, aufgrund der Geschichte von Israel und der Bedeutung, die diese Orte in der Geschichte haben. Hosea beschreibt da die Kultur des Nordreiches. Und im vierten Vers, in Kapitel 5, macht er deutlich, dass all das, dass das Folgen des Fehlens von Wahrheit, von Liebe und Gottes Erkenntnis sind. Und diese Folgen von dem Fehlen, das sind diese Ausschweifungen und die Anbetung von Baal. Und dass das die Menschen regelrecht gefangen nimmt. Es versklavt sie. Ihr Treiben hat sie so im Griff, dass sie nicht zu Gott umkehren können. 5,4 Ihre Taten erlauben ihnen nicht, zu ihrem Gott umzukehren. Hosea beschreibt, dass ein Geist der Untreue, ein Geist der Hurerei in ihrem Herzen ist, dass sie Gott nicht erkennen können. Und er meint damit, dass das Volk in seinen üblen Gewohnheiten gefangen ist, weil seine Genüsse, so unbefriedigend sie auch erlebt werden, und weil Baal, ein Abgott, den einzig wahren Gott, den Gott, der Israel aus Ägypten geführt hat, aus ihrem Herzen verdrängt haben. Und dann ist ihnen auch noch ihr Stolz im Weg. In ihrem Stolz, Vers 5, meinen sie, eine ausgezeichnete Lösung für ihr schlechtes Gewissen gefunden zu haben. Eine Lösung, die es gar nicht notwendig macht, sich ihrer Schuld wirklich zu stellen und wirklich zu Gott umzukehren. In Vers 6 sehen wir, dass sie eine oberflächliche Religiosität leben. Sie opfern ihre Schafe und Rinder und meinen, Gott so besänftigen zu können. Doch Gott ist kein Gefangener des Opfersystems, das er selbst gegeben hat. Wir haben am Anfang von Kapitel 4 schon gesehen, es geht ihm um Wahrheit, um Liebe und um Gottes Erkenntnis. Es geht ihm um echte Beziehung. Sein Volk soll ihn kennen, und zwar aus seinem Leben mit ihm. Und dazu müsste das Volk sich seiner Schuld stellen und wirklich zu Gott umkehren. Das war die Beschreibung des Gerichtes, der Sünde. Und wir haben im Buch Hosea schon gesehen, dass Gott auf Sünde reagiert. Und zwar mit Gericht oder mit Züchtigung, wie es da im Vers 9 genannt wird. Aber Gott tut das nicht, um die Untreue seines Volkes einfach nur zu vergelten, sondern mit dem Ziel, es zur Umkehr zu ihm zu bewegen. Und hier in Kapitel 5 kündigt Hosea nun solche Züchtigungsmaßnahmen, solche Erziehungsmaßnahmen, solches Gericht gegen das Volk an. Was wird Gott tun? Er tut, was er sehr oft tut, um uns Menschen zu erziehen. Er lässt uns die Folgen unseres eigenen Handelns tragen. Mit anderen Worten, er lässt uns die Suppe, die wir uns selbst eingebrockt haben, auslöffeln. Und das tut er, um uns zu erziehen. Hosea kündigt dann in den Versen 8 bis 11 an, was die große nationale Katastrophe für Israel und Juda sein wird. Hosea beschreibt in Vers 8, dass die Feinde schon vor der Tür stehen. Die Wächter schlagen Alarm und blasen ins Horn. Und dann in Vers 9 ist beschrieben, dass zuerst das Nordreich untergehen wird und dann auch das Südreich. Wir wissen heute, dass das tatsächlich geschehen ist. Das Nordreich wurde im Jahr 722 vor Christus von Assyrien erobert und die Bevölkerung wurde deportiert. Du kannst das nachlesen im zweiten Buch Könige im Kapitel 17. Wie gesagt, lässt Gott Israel die Folgen seiner Untreue tragen. In Vers 12 und 13 beschreibt Hosea den inneren Verfall des Nord- und des Südreichs. Motten wie Motten und Würmer Stoffe und Holz zerfressen, so zerfressen die Folgen des Fehlens von Wahrheit, Liebe und Gottes Erkenntnis. Das ist eben diese ausbreitende Schlechtigkeit unter Baalskult. Diese Folgen zerfressen die beiden Reiche regelrecht von ihnen und schwächen sie. Und das Volk erkennt seine Krankheit. Vers 13, seine Schwäche. Doch es erkennt nicht, dass Gott dahinter steht, dass er diese Schwäche zulässt. Und zwar als Folge der Untreue des Volkes gegen ihn. Und statt sich dem eigentlichen Kern der Krankheit, der Ursache zu stellen, der fehlenden Wahrheit, Liebe und Gotteserkenntnis, sieht das Volk nur die Schwäche und hat Angst. Und angesichts der Bedrohung durch die heranrückenden Feinde wenden sie sich auch nicht Gott zu, sondern sie gehen ein Bündnis mit Assyrien ein. Und wieder lässt Gott die Folgen seines eigenen Handelns tragen. Denn genau dieses Assyrien, zu dem das Volk um Hilfe gerannt ist, wird das Nordreich nur 20 Jahre später auslöschen und die Bevölkerung verschleppen. In Vers 14 macht Hosea deutlich, dass Gott hinter all dem steht. Gott handelt wie ein Löwe gegen das Nord und später gegen das Südreich. Und die Assyrer, später die Babylonier, sind das Werkzeug seines Gerichts. Das war also die Beschreibung von Sünde und die Ankündigung von Gottes Gericht. Und wie gesagt, verfolgt Gott mit diesem Gericht, mit dieser Züchtigung, mit dieser Erziehungsmaßnahme ein bestimmtes Ziel. Und Gottes Ziel beschreibt Hosea nun in Vers 15. Aber er beschreibt nicht nur das Ziel, sondern er beschreibt auch, dass Gott dieses Ziel ganz sicher erreichen wird. Und hier blitzt nun wieder Gottes Treue und seine Gnade auf. Wir lesen in Vers 15. Ich werde davongehen, an meinen Ort zurückkehren, bis sie ihre Schuld erkennen und mein Angesicht suchen werden. In ihrer Drangsal werden sie mich ernstlich suchen. Gott zieht sich zurück, bis das Volk seine Schuld erkennt und ihn sucht. Und in seiner Drangsal wird das Volk das tatsächlich tun. Gottes Züchtigung wird ihr Ziel erreichen und Israel wird Gott wieder suchen, zumindest ein Überrest von Israel. Du kannst dazu selbst in Römer 11, Verse 25 bis 36 nachlesen. Eines Tages werden viele Juden erkennen und anerkennen, dass Jesus tatsächlich der Messias ist, der Christus. Und sie werden zu Gott umkehren. Natürlich kommen auch jetzt Juden zum Glauben. Doch Paulus kündigt an, dass, was auch da bei Hosea im Vers 15 steht, dass noch etwas Größeres geschehen wird unter den Juden. Sie werden ihre Schuld erkennen und zu Gott umkehren. Sie werden nicht gerettet, weil sie Juden sind, sondern weil sie erkennen, dass Jesus tatsächlich Gottes Sohn ist, der Messias, der für ihre Schuld gestorben und auferstanden ist. Sie werden glauben und zu Gott nach Hause zurückkommen. Unsere Situation. Wir könnten jetzt denken, gut, nice to hear, aber betrifft mich nicht, betrifft nur Israel in der Vergangenheit und irgendwann in Zukunft. Hat mit mir nichts zu tun. Wir Christinnen und wir Christen könnten denken, wir leben in einem neuen Bund, uns ist vergeben, geht mir nichts an, der Bund mit Abraham und Mose ist aufgehoben. Wir leben in einem neuen Bund, das ist richtig. Wir werden heute nach der Predigt das Abendmahl gemeinsam feiern und bei dem Abendmahl denken wir genau an diesen neuen Bund, in dem wir leben. Aber Gottes Bund mit Mose und mit Abraham ist nicht aufgehoben. Es fehlt jetzt die Zeit, auf das näher einzugehen, aber von für uns wahrscheinlich größerer Bedeutung, praktischer Bedeutung zumindest, ist, dass sich unser menschliches Herz seit der Zeit von Hosea nicht verändert hat. Und vor allem, dass Gott sich seit der Zeit von Hosea nicht verändert hat. Der Gott, von dem ich im fünften Kapitel im Buch Hosea vorgelesen habe und der im ganzen Alten Testament vorkommt, das ist der gleiche Gott, an den wir beten und den wir lieben. Wir sind eine neue Schöpfung. Doch unsere alte Natur, die nach wie vor in uns wirkt, die ist es, die in unserer Beziehung zu Gott Schwierigkeiten macht. Manchmal hört man, der alte Mensch, das Fleisch, genau das ist damit gemeint, mit dieser alten Natur, die unsere Beziehung zu Gott beeinträchtigt. Manche von euch werden sich sicher noch an die Zeit erinnern, als ihr frisch zum Glauben gekommen seid. Reinhard schmunzelt schon. Wie aufregend alles war, wie neu, wie begeistert ihr wart, wie frisch Verliebte, verliebt in Gott und wie hungrig ihr wart, in der Bibel zu lesen, um mehr von Gott zu erfahren. Wie intensiv ihr gebetet habt, mit welcher Freude und mit welchem Vertrauen. Und wie sehr ihr euch bemüht habt, Gott wirklich zu gehorchen. Und manchen von euch wird es so ergangen sein, wie es mir ergangen ist und wie es mir immer wieder ergeht. All das kühlt viel zu rasch ab. Die Begeisterung für Gott, die Verliebtheit in ihn lassen nach. Und man hat den Eindruck, dass man gar nicht so verändert ist, wie man das gerne wäre. Die alten, schlechten Gewohnheiten holen einen immer wieder ein. Und wir erleben, dass es uns nicht viel anders geht als dem Volk Israel zur Zeit von Hosea. Unsere Gewohnheiten halten uns fest und füllen unser Herz und lassen keinen Platz für Gott dort. 5,4, das ist diese Hurerei, von der Hosea da schreibt. Das sind diese Taten, die uns hindern, zu Gott umzukehren. Und das ist auch unsere alte Natur, die es nach wie vor wirkt. Wir sehen uns nicht gern als Sklaven der Sünde. Doch Jesus sagt, dass jeder, der sündigt, ein Sklave der Sünde ist. Johannes 8,34. Jesus antwortet ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Was meint Jesus damit? Die Bibel beschreibt als Sünde, wenn wir etwas anderem als Gott die erste Stelle in unserem Leben geben. Das Problem ist dabei nämlich, dass immer dann, wenn wir etwas anderem die erste Stelle in unserem Leben geben, dass dieses andere zunehmend Gott aus unserem Herzen verdrängen wird, aus unserem Denken, Fühlen und Streben verdrängen wird. Und dieses andere wird uns gefangen nehmen und unser Leben immer mehr bestimmen. Was ist es, das dein Herz erfüllt und das Gott von dort verdrängt oder droht, Gott von dort zu verdrängen? Du kannst es sehr leicht finden. Frag dich, was ist es, wonach ich mich am meisten sehne? Was ist es, wonach ich mich am meisten sehne? Du wirst feststellen, dass die Antwort auf diese Frage nicht immer dieselbe ist. Aber nur selten wird die Antwort Gott sein. Das, wonach du dich am meisten sehnst, das ist es, wofür du eigentlich lebst. Vielleicht denkst du jetzt, gut, aber deshalb bin ich noch kein Sklave von der einen Sache. Ich lebe, wofür ich will. Ist das so? Kannst du dich entscheiden, deine Sehnsucht einfach so zu ändern? Ist es nicht so bei uns allen, so wie Hosea das beim Volk Israel beschreibt, dass wir unsere Sünde nicht einfach so loslassen können? Selbst dann nicht können wir sie loslassen, selbst dann können wir sie nicht loslassen, wenn wir erkennen, wie sehr sie uns selbst und anderen schadet. Was ist es, wonach du dich am meisten sehnst? Was es auch immer ist, darauf ist dein Herz, dein Denken, dein Fühlen und Streben ausgerichtet. Das ist es, das dich antreibt und was dein Leben bestimmt, und zwar gnadenlos und unbarmherzig. Wonach sehnst du dich im Moment am meisten? Möchtest du gern verheiratet sein, eine Familie haben, mehr Freunde haben? Möchtest du gern von anderen respektiert werden? Möchtest du mehr Geld haben, mehr Freizeit oder Gesundheit? All das sind ganz legitime Wünsche. Aber was auch immer es ist, das ist es, wovon du dir Erfüllung, Zufriedenheit, Ruhe, Frieden und Freude versprichst. Das Problem dabei ist, wenn wir erhalten, wonach wir uns da sehnen, merken wir, dass sich plötzlich nur die Antwort verändert hat. Die Antwort auf die Frage, wonach wir uns am meisten sehnen, wird andere. Und das Einzige, was du erwarten kannst, ist die unbarmherzige Sklaverei, immer wieder etwas Neuem nachzujagen, immer wieder etwas Neuem nachzujagen, dem nachzujagen, was gerade deine aktuelle Sehnsucht ist. Und was auch immer das ist, es wird deine wahre Sehnsucht nicht stillen können. Aber es wird dein Leben bestimmen. Vielleicht denkst du dir jetzt, na, macht aber eigentlich keinen großen Unterschied, ob ich für diese Dinge selbst oder für Gott lebe. Denn wenn du für Gott leben würdest, würde sich das wahrscheinlich auch wie eine Sklaverei anfühlen. Doch das hängt davon ab, wie dein Gott ist, oder? Es hängt davon ab, wie dein Gottesbild ist. Wenn dein Gott unbarmherzig, gnadenlos, machthungrig ist, ständig von dir fordert, härter zu arbeiten, dich mehr anzustrengen, mehr Opfer zu bringen, dann bist du wirklich in einer schlimmen Lage. Doch was ist, wenn Gott nicht Opfer fordert, sondern sich für dich opfert? Was ist, wenn Gott barmherzig, gnädig und freundlich ist und dir anbietet, deine Lasten zu tragen? Was ist, wenn Gott Verständnis hat für dich und für die Versuchungen, die dir begegnen? Was ist, wenn Gott sich entscheidet, seine Macht, seine Freiheit, sein Leben für dich hinzugeben, dich freizukaufen? nachdem Gomer Hosea verlassen hat und in Sklaverei geraten ist, hat Gott Hosea aufgetragen, sie aus der Sklaverei freizukaufen. 3,2. Da erkaufte ich sie mir um 15 Silberlinge und um ein Homer und ein Lettich Gerste. Genau das hat Jesus getan. Aber er hat sein Leben als Lösegeld gegeben, um uns aus der Sklaverei der Sünde freizukaufen. Er hat sein Leben als Lösegeld gegeben. Uns ist vergeben. Aber das ist nicht alles. Wir sind frei zum neuen Leben. Paulus beschreibt das in Römer 6, 10 bis 14. Die Sünde herrscht nicht mehr über uns, weil wir unter Gottes Gnade stehen. Wir sind der Sünde gestorben, ein für alle Mal, und leben für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Fromme Worte, werden manche vielleicht denken. Doch wie wird das praktisch wirksam in unserem Leben? Wie wird das zu einer sichtbaren Realität in unserem Leben? Das wird praktisch wirksam in unserem Leben, indem wir uns diese Wahrheit immer wieder bewusst machen, dass Jesus, Gott Sohn, sein Leben als Lösegeld für uns gegeben hat, um uns von der Sklaverei der Sünde freizukaufen. Wenn du auf Jesu Leben, auf seinen Tod und auf seine Auferstehung blickst, siehst du, welcher Gott er ist. Durch ihn wurde alles geschaffen. Seine Macht war und ist unbegrenzt. Doch er hat sie nicht zu seinem Vorteil genutzt, sondern um zu dienen. Um zu dienen bis zur vollkommenen Selbstaufgabe. Wenn du dir diese Wahrheit bewusst machst, und zwar immer und immer und immer und immer wieder. Wenn dich diese Tatsache durchdringt, dann wird es deine Sehnsucht verändern. Und mit der Zeit, und glaubt mir, es dauert Jahre und Jahrzehnte, aber mit der Zeit wird mit der Zeit wird deine Liebe zu Gott, zu Jesus immer größer werden. Du bekommst Sehnsucht nach ihm. Und die Antwort auf die Frage, wonach sehnst du dich am meisten? Wonach sehnst du dich am meisten? Die wird immer öfter sein, immer öfter. Nach Gott, nach Jesus, danach ihn wirklich zu kennen. Nach einer lebendigen und authentischen Beziehung zu ihm, danach ihm zu dienen, ihm zu gehorchen, danach ihm ähnlich zu werden. Und das Erstaunliche ist, wenn das geschieht, dann fühlt sich das wie Freiheit an. Und zwar deswegen, weil es Freiheit ist. Wieder Johannes 8, 34 bis 36. Jesus redet, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sündesklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Wenn der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Herr Jesus, danke, dass du uns frei gekauft hast von der Sklaverei, unter der wir gestanden haben. Bitte lass uns immer klarer sehen, wie du bist, und lass unsere Sehnsucht nach dir, unsere Sehnsucht, dich zu kennen und immer besser kennenzulernen, größer werden. Bitte schenk uns ein Leben mit dir, das geprägt ist von Wahrheit, von Liebe und von Gottes Erkenntnis. Ein Leben in in Beziehung zu dir als unserem heiligen, liebenden, barmherzigen, allgegenwärtigen, treuen Herrn und Gott, den wir kennen und lieben und dem wir gehorchen. Amen.